Und dann der Kardinal Protodiakon erscheint auf der Loggia und er sagt dann den Namen Robertum, wären auch mehrere Möglichkeiten, aber dann Franziskum. Dann war für uns eigentlich klar, wir konnten bekannt noch keinen zweiten, der Robert Franz heißt. Es muss Prävost sein. Und dann war eine gewaltige Sprachlosigkeit da, so eine innere, aber erfüllt von Freude.
So beschreibt Pater Dominik Sadrawetz, der Prior des Augustinerklosters in Wien, den Moment, als klar war, der Papst ist ein Augustiner. Mein Name ist Renate Magerl und ich nehme Sie im heutigen Podcast mit ins Augustinerkloster im Herzen von Wien. Ich spreche mit Pater Dominik über die Erlebnisse der letzten Tage, über die zahlreichen Medienanfragen, darüber, wie Augustiner ticken und was an Papst Leo besonders augustinisch ist. Und natürlich über die Gedanken und diesen Moment, als den drei Augustinern hier in Wien klar wurde, der Papst ist Augustiner, der Papst ist einer von uns.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Pater Dominik, danke, dass ich heute hier bei Ihnen im Augustinerkonvent im Herzen von Wien sein darf und dass Sie auch mich noch als Medienanfrage sozusagen empfangen. Und eine Frage, die mich gleich zu Beginn sehr brennend interessiert: Wie war für Sie dieser Moment, als Sie erfahren haben, Papst Leo XIV. Oder unser neuer Papst ist einer von Ihnen, ist ein Augustiner?
An diesem Abend hat sich die Spannung ja ein bisschen aufgebaut. Wir hatten Abendmesse um 18.30 Uhr an diesem Donnerstag und so gegen 18 Uhr war es dann langsam so weit, dass ein Rauch vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Wir haben uns vom ORF platziert, vom Fernsehen, und es kam aber kein Rauch. Wir mussten runtergehen, um die Heilige Messe vorzubereiten. Wir sind dann auf den Livestream auf Handy umgestiegen, haben praktisch in der linken Hand das Handy gehabt, rechts vorbereitet. Wir haben gedacht, vielleicht erfahren wir es noch bis zur Heiligen Messe, und plötzlich steigt dann weißer Rauch auf dem Weg. Das gibt's ja nicht. Aber nachdem die Glocken von St. Peter auch geläutet haben, haben wir auch sofort begonnen zu läuten und haben dann die Heilige Messe begonnen im Wissen, wir haben einen neuen Papst, aber wir wissen nicht, wer es sein würde. Wir hatten dann gehofft, dass wir es vielleicht bis zum Hochgebet schaffen, den Namen zu eruieren, war aber nicht der Fall. Wir haben für den neuen Papst gebetet, ohne zu wissen noch, wer es werden würde oder wer es geworden ist. Nach der Heiligen Messe haben wir dann zwei Gruppen empfangen. Der Pater Matthias hat die Kirche zugesperrt. Und plötzlich klingelt bei mir das Telefon und ruft mich an. Jetzt kommt's gleich. Dann habe ich aufs Handy wieder umgestiegen. Und dann der Kardinal Protodiakon erscheint auf der Loggia. Und er sagt dann den Namen Robertum. Wären auch mehrere Möglichkeiten, aber dann Franziskum. Dann war für uns eigentlich klar, wir kannten auch keinen zweiten, der Robert Franz heißt. Es muss Prävost sein. Und dann war eine gewaltige Sprachlosigkeit da, so eine innere, aber erfüllt von Freude. Es war dann in mir plötzlich ganz, ganz still. Ganz still. Und dann ist er auf der Loggia erschienen. So, wie wir ihn auch kennengelernt haben. Er hat ein anderes Gewand angehabt, aber sonst genauso wie sonst auch. Er kommt in seiner Zurückhaltung, in seiner Bescheidenheit. Er schaut. Er lässt sich bewegen, er nimmt die Situation rundum wahr und dann nach einer angemessenen Zeit beginnt er dann zu reden. Und da war einfach so ein tiefer Friede, und gleichzeitig so ein Rückenwind da. Und der Friedensgruß, ich denke, das ist genau das, was die Welt heute braucht und was jeder Mensch von uns braucht.
Absolut. Also das waren ja auch wirklich seine ersten Worte, der Friede sei mit euch, und das ist schon auch ausdrucksstark und sagt viel aus. Und auch der Name Leo, also da werden wir später noch ein bisschen drüber reden. Bleiben wir noch bei diesem Moment, es ist Donnerstag, 8. Mai, ich glaube 19 Uhr circa, 19.15 Uhr war es, wir wissen den Namen. Wer ist der neue Papst? Sie sitzen vor dem Fernseher, schauen mit, wissen, es ist jetzt ein Augustiner. Und in dem Moment hat wahrscheinlich auch schon das Telefon zu klingeln begonnen.
Ja, wir haben es ja noch am Handy verfolgt. Handy und dann haben die ersten Anrufe begonnen. Und dann waren der Pater Matthias nicht abwechselnd dran. Cadpress waren die ersten, die uns erreicht haben. Und dann ging es dauernd hin und her. Dann stand ein Kamerateam vom ORF, Religionsabteilung, vor der Tür. Also wir waren auf das nicht gefasst, wir waren nicht vorbereitet. Aber die ganzen Anfragen waren wirklich freundlich, das Interesse war groß. Und da kann es gar nicht anders, als dass du irgendwo versuchst, Antworten zu geben, auch wenn sie ein bisschen hilflos manchmal wirken.
Ja, weil man auch noch sehr überrascht ist von der ganzen Situation.
Ja, und es hat sich halt hineingezogen. Also um 2:30 sind wir dann einmal schlafen gegangen.
Unglaublich.
Und dann in der Früh um 6:30 sind wir aufgestanden, also beziehungsweise ist dann schon wieder weitergekommen.
Genau, an diesem Freitag danach haben wir beide auch telefoniert. Ich habe ein ORF-Interview vermittelt. Wissen Sie überhaupt noch, wie viele Interviews Sie in den letzten Tagen gegeben haben?
Waren unzählige. Nein, ich bin nur erstaunt, wo was erscheint, mit wem ich scheinbar alle geredet habe. Aber die Anfragen waren durch die Bank wirklich wohlwollend, freundlich, interessiert. Und auch wie mit uns umgegangen waren, es war verständnisvoll und es war wirklich eine sehr angenehme Erfahrung mit Medien.
Schön zu hören auch und wirklich auch Gratulation, wie Sie das auch in den letzten 1,5 Wochen da alles abgearbeitet haben an Medienfragen, trotz des täglichen Jobs, den man ja auch hat als Ordensmann und hier im Augustinerkonvent und Augustinerkirche. Also da war einiges los die letzten 1,5 Wochen.
Ja.
Was bedeutet es für Sie jetzt ganz persönlich, dass ein Augustiner, also einer aus Ihrer Ordensgemeinschaft, auf dem Stuhl Petri sitzt?
Zum einen ist es natürlich eine Riesenfreude, weil die Spiritualität dieses Menschen ist uns natürlich wohl vertraut. Und so wie wir ihn kennengelernt haben, wird er wohl auch als Papst sein, wie es auch vorher dann, nachdem er Generalprior des Ordens war und die Gesamtorden geleitet hat, auch als Bischof getan hat und auch an der Kurie getan hat. Und von daher bedeutet es für mich schon, ein neues Heimatsgefühl in der Kirche geschenkt bekommen zu haben. Er ist ein Mensch, der sehr nach innen geht. Die Spiritualität Augustins verweist den Menschen ja nach innen und wo auch Gott zu finden ist. Und von daraus dann auch zu leben und das Leben zu gestalten. Das Hinhören, er ist ein guter Zuhörer. Er nimmt es wahr, er geht mit Menschen. Er ist es gewohnt, von seiner ganzen augustinischen Erziehung und Spiritualität her, gemeinsam Gott zu suchen. Und er hat es auch in der Predigt gestern zitiert, das berühmteste Wort wohl Augustins. Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und diese Gottsuche, die er mit seinen Brüdern gemeinsam unternommen hat, die er mit seiner Diözese unternommen hat, die wird jetzt auch mit der Weltkirche unternehmen. Und vielleicht wird es auch ein bisschen ein neuerer Stil werden oder ein Element hereinkommen, das man bisher noch nicht so wahrgenommen hat.
Das heißt, das Augustinische im ja. Papst Leo. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen auch und dann auf den Besuch auch kommen in Wien und die Eindrücke und Erwartungen, die Sie auch haben, jetzt haben Sie schon ein bisschen erzählt von der Spiritualität der Augustiner oder des heiligen Augustinus von Hippo. Was macht Augustiner aus? Also blicken wir ein bisschen tiefer. Was macht den Augustinerorden aus, die Spiritualität dahinter oder salopp gesagt, wie tickt ein Augustiner?
Im Prinzip steht es in den ersten Sätzen unserer Ordensregel. Da schreibt Augustinus, euch, die eine Klostergemeinschaft bildet, tragen wir auf, Folgendes in eurem Leben zu verwirklichen. Zuallererst sollt ihr einmütig zusammenwohnen, wie ein Herz und eine Seele auf dem Weg zu Gott. Denn war das nicht der entscheidende Grund, weshalb ihr euch zum gemeinsamen Leben entschieden habt? Und das Zweite, das dann folgt, bei euch darf von persönlichem Eigentum keine Rede sein. Sorgt im Gegenteil dafür, dass euch alles gemeinsam gehört. Also Glauben teilen, Leben teilen, in Eintracht zusammenwohnen und wir Menschen wissen, wie schwierig das oft ist, dass wir die Eintracht finden. Und das ist auch ein ganz zentrales Thema Leos, jetzt schon, auch von seinem Wahlspruch her, eins in Christus sein, die vielen, die in Christus er zusammenführen möchte, für diese Einheit, für die er auch verantwortlich ist, wird ein starker Akzent, glaube ich, seines Pontifikats sein. Und auch notwendig für unsere Kirche.
Das glaube ich auch. Eins ist mir jetzt noch aufgefallen, auch in der Regel, die Sie gerade vorgelesen haben, kommt auch die Gemeinschaft vor. Jetzt wissen wir, je höher ein Amt ist, desto einsamer wird es, auch im weltlichen Bereich. Also können Sie sich ungefähr vorstellen, wie das, oder kann man das irgendwie, ja, sich vorstellen, wie das wohl sein wird als Papst, der eigentlich aus einer Ordensgemeinschaft kommt, Gemeinschaftsleben zelebriert hat und jetzt dort eigentlich am obersten Stuhl der katholischen Kirche sitzt?
Ich habe den Eindruck, was ich so mitbekomme, dass er sehr stark die Gemeinschaft nach wie vor sucht. Er hat ja auch unser Kloster in Genazzano am Samstag nach der Wahl besucht. Er hat am Sonntag in der Früh am Grab des heiligen Petrus mit der Generalkurie die heilige Messe gefeiert. Ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwo ein Herr schon beginnt, eine Biografie über ihn zu schreiben und schreibt, dass er ständig auch mit seinen Brüdern in Kontakt ist. Also ich glaube, sein Wesenszug wird eben sein, dass er Gemeinschaft nach wie vor sucht und auch diese Kollegialität weiter beibehalten wird. Er ist nicht beratungsresistent. Für ihn ist auch klar, den Weg finden wir nur gemeinsam. Und wenn ich gemeinsam einen Weg suche, dann bin ich nicht mehr einsam. Außer die anderen lassen mich allein.
Genau. Also er wird da auch Akzente setzen zur Gemeinschaft und, wie Sie auch gesagt haben, zur Einheit hin. Und Friede kommt ja sehr oft in seinen Reden und Predigten vor. Das waren ja auch, wie wir schon geredet haben, eine der ersten Worte. Papst Leo XIV. Oder Robert Francis Prevost mit bürgerlichen Namen kennt die Weltkirche. Er war ja Generalprior der Augustiner weltweit. Er weiß als Ordensmann, was es heißt, miteinander um Entscheidungen zu ringen und gemeinsame Wege zu gehen, und hatte zuletzt ein hochrangiges Amt im Vatikan inne. Er war ja auch für die Bischofsernennungen zuständig. Und wenn man sich jetzt eigentlich anschaut, dass er erst unter Anführungszeichen 2023 zum Kardinal ernannt wurde, ist das doch eine sehr steile Karriere. Jetzt eben auch von den wahlberechtigten Kardinälen zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden zu sein. Was würden Sie sagen, ist so ganz typisch augustinisch an dem Charakter oder der Haltung des neuen Papstes?
Dass er das, was kommt, auf sich zukommen lässt, es erwägt im Innern. Und dass all das, was in Aufgaben da ist, er kollegial, synodal auch angehen möchte.
Das haben Sie synodal gesagt, das ist also der synodale Prozess, ist ja auch ein großes Herzensanliegen von Papst Franziskus gewesen, vom Vorgänger. Glauben Sie auch jetzt vom Papst Leo XIV., dass er auch diesen Weg weitergehen wird?
Ich denke, er geht ihn ja schon. Dadurch, dass er hat als Papst, genauso wie als Generalprior, Entscheidungen zu treffen hatte, eine letzte Verantwortung, aber die hat er als Generalprior nie wahrgenommen ohne das Kapitel, ohne das Generalkapitel, ohne die Konsultation der Mitbrüder. Und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt plötzlich damit aufhören sollte, einen Bruch zu setzen, warum er einen Bruch setzen sollte und es plötzlich alleine alles entscheiden würde.
Er erwähnt ja auch Papst Franziskus sehr oft, auch gestern bei der Amtseinführung, da wieder sehr viel Bezug genommen auf Papst Franziskus. Also da kann man schon auch sagen, er wird das Erbe gut weiterführen, aber wahrscheinlich trotzdem seinen eigenen Stil auch finden.
Er hört sehr zu, er ist aber auch konsequent. Er hat einen eigenen Standpunkt, er fordert raus. Und meine Erfahrung ist halt in Bezug darauf, wenn man sich herausfordern lässt, bringt es einen auch selber weiter. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass man eigentlich in der Kirche, dass man sich eigentlich im Christus versammelt, dass die Botschaft des Evangeliums es ist, worauf es ankommt, das zu verkünden ist, dann wird man vielleicht manche Dinge auch neu sehen lernen, neu werten lernen. Und wenn man sich darauf konzentriert, ist meine feste Überzeugung, dann werden sich manche Fragen von alleine nicht lösen, aber es werden sich Antworten ergeben, die man dann aber auch auf einer breiten Basis tragen kann.
Ein Ein Thema, das er ja auch angesprochen hat, war das Thema künstliche Intelligenz und dass auch die Herausforderung der heutigen Zeit ist. Also ein sehr moderner Papst, unter Anführungszeichen, würde ich mal sagen, dass auch dieses Thema gleich in einer der ersten Reden angesprochen worden ist. Und dann, also ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über den Namen sprechen. Papst Leo hat er sich, oder Leo hat er sich als Namen genommen. Was hat es damit auf sich? Also Leo der 13. hat ja, also da gibt es ja Spuren, die er eventuell auch gelegt hat mit diesem Namen.
Ich denke einmal, es liegt auf der Hand, die Sozialenzyklika, die erste Rerum Novarum. Es war damals ein gewaltiger Umbruch, eine industrielle Revolution. Und was Ähnliches sieht Leo auch heute, im Hinblick auf, was Sie schon gesagt haben, die künstliche Intelligenz, die auch Anfragen stellt im Hinblick auf unser Menschenbild. Es geht um Wahrhaftigkeit, um Wahrheit darin, um die Würde des Menschen. Dient sie dem Menschen, schadet sie dem Menschen? Und ich denke, das sind zentrale Fragen, die er praktisch, die er heute sieht und die er heute auch ins Wort bringt und eben zur Beachtung und zur Bearbeitung vorlegt. Aber seine erste Fahrt außerhalb von Rom ging er nach Genazzano. In Genazzano gibt es ein kleines Fresko in der Kirche, die von Augustinern betreut wird. Maria, Mutter vom guten Rat. Und Leo der 13. hat, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 1903 die Mutter vom guten Rat als Anrufung in die Lauretanische Litanei aufgenommen. Also er hat sie auch schon verehrt. Und wenn man gestern auf dem Petersplatz genau hingeschaut hat, war auf der linken Seite, wenn man zum Altar geschaut hat, ein Marienbild und es war auch Maria, Mutter vom guten Rat. Und die verehrt Leo sehr und ich glaube auch, dass der gute Rat das ist, was wir im Augenblick am meisten Not haben. Und der eigentlich gute Rat ist ja wieder dann der, in dem wir eins sind, Christus.
Das ist ein sehr schönes Bild, das Sie da auch mitgeben. Mhm. Ich denke nur gerade dran, dass Papst Franziskus ja ein großer Verehrer auch war von Maria Knotenlöserin. Und das ist doch irgendwie ähnlich. Ja. Mhm. Also man ringt nach Lösungen.
Geht wahr, genau.
Mhm. Und sucht den guten Rat oder die gute Lösung für die anstehenden Herausforderungen unserer Welt.
Und Leo hat ja mal die Gottesmutter jetzt einige Male auch erwähnt, immer wieder. Und er stellt uns damit in eine große Gemeinschaft von lebenden Heiligen und von der schon bei Gott vollendeten Heiligen. Das heißt, wir sind nicht allein. Und es kann uns eigentlich neuen Mut geben, neue Hoffnung geben.
Jetzt möchte ich gerne auf diesen Besuch vor Allerheiligen. 2024 war damals Kardinal Robert Francis Prevost hier in Wien beim 675-Jahr-Weihejubiläum der Augustinerkirche. Wie war diese Begegnung für Sie? Wie haben Sie die wahrgenommen? Was haben Sie auch für einen Eindruck von ihm? So, Sie haben ihn ja persönlich getroffen. Wie war das?
Ja, wir haben ihn im Vorfeld in Rom schon getroffen, zur Vorbereitung dieses Festtages, in seinem Dikasterium. Und er ist einfach so, wie er immer war. Also er hat nicht raushängen lassen, jetzt bin ich Kardinal oder so. Er hat ganz normal mit uns geredet, wie wir früher auch mit uns als Brüder geredet, als Generalober und Bruder geredet hat. Und da hat sich eigentlich nichts verändert. Und er hat dasselbe Wohlwollen uns gegenüber, auch unserer Augustinerkirche, der Gemeinde der Augustinerkirche gegenüber. Und das haben auch alle gespürt. Die Leute waren durch die Bank von ihm sehr, sehr angetan, weil er auch danach mit ihnen Zeit verbracht hat, sich Zeit genommen für die Menschen, die ihnen zugehört.
Sie waren auch Steak essen, habe ich gelesen.
Ja, das ist irgendwo an die Öffentlichkeit gedrungen.
War er, für wie viele Tage war er in Wien? War das ein längerer Aufenthalt?
Er ist am 31. Oktober am Abend gekommen, gerade noch rechtzeitig zum Festkonzert mit Mozarts Requiem und Klarinettenkonzert. Da haben wir dann mit dem Beginn des Konzertes gewartet, ich habe ihn vom Flughafen abgeholt, bis er dann da war. Was ihm sehr gefallen hat, ihn auch sehr berührt hat. Dann haben wir am Allerheiligen Tag eben den Festgottesdienst zu Allerheiligen und anlässlich unserer Kirchweihe gefeiert. Und am Samstagvormittag haben wir dann wieder zum Flughafen gebracht.
Okay. Und er war schon öfters in Wien, habe ich gelesen. Haben Sie ihn auch davor schon mal getroffen?
Naja, als Generalprior natürlich. Er war von 2001 bis 2013 Generalprior. Er hat mich dann 2006 zum Prior des Wiener Klosters ernannt. 2007 dann das erste Mal zum Regionalvikar, 2009 zum zweiten Mal und 2013 dann zum dritten Mal. Und dann hatte ich natürlich auf den Generalkapiteln und Zwischenkapiteln mit ihm zu tun. In Rom, auf den Philippinen. Und dann war er allerdings schon Bischof in Nigeria.
Also doch schon öfters. Glauben Sie, wird er bald wieder mal nach Wien kommen?
Wir hoffen es. Es gibt momentan sicher andere Orte, wo er dringender gebraucht wird. Aber wir hoffen es.
Die Welt schaut ja gerade wirklich mit Argusaugen auf jede Tat und jedes Wort von Papst Leo XIV. Und wir haben auch schon besprochen, er hat einige Zeichen gesetzt. Also der Name oder auch die ersten Worte auf dem Balkon, der Friede sei mit euch. Oder auch jetzt bei der Amtseinführung diese herzliche Umarmung mit seinem Bruder, die ja, habe ich gelesen, das mit dem Protokoll widerspricht eigentlich. Was glauben Sie, können wir vom Papst Leo XIV. Erwarten oder welche Erwartungen haben auch Sie an ihn? Wie wird eine Kirche unter Papst Leo XIV. Sein?
Er ist ein sehr konsequenter Mensch. Er ist ein sehr liebender Mensch und er ist ein sehr geduldiger Mensch. Und er ist beharrlich. Und es sind alles Eigenschaften, die man in der Leitung braucht, egal in welchem Amt, aber gerade auch in dem Amt. Und von da können wir eigentlich auch für unsere Lebensbereiche sehr, sehr viel abschauen und mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir auch alle miteinander lernbereit sind. Weil oft, oder manchmal habe ich den Eindruck, wir glauben, wir wissen, wie alles geht und so muss es sein und anders geht's nicht. Und da wird er uns vielleicht auch helfen, den Blick doch nochmal zu weiten und auch zu schärfen.
Die Kombination finde ich sehr spannend und gerade, wie Sie sagen, für Führungskräfte wahrscheinlich wirklich sehr, sehr notwendig, dieses Menschenliebende und Fürsorgliche, aber auch diese Konsequenz, die es ganz bestimmt braucht in so einer Position.
Und er hatte dieses tiefe Gottvertrauen. Er hat ja gesagt, das Böse wird nicht siegen, das sagt man nicht einfach so.
Mhm. Und er ist ja sehr engagiert jetzt auch in diesen Friedensgesprächen, wo Volodymyr Zelensky bereits empfangen, mehrmals gesagt, beim Gaza-Krieg und beim Ukraine-Krieg, also Friede muss siegen.
Ja.
Bevor wir nun gleich näher über die Gemeinschaft der Augustiner hier in Wien sprechen, eine kurze Werbepause. Haben Sie Lust auf eine gemütliche Jause mit guten Gesprächen? Das gibt's jede Woche in der Sonntagsjause, dem Podcast der Wiener Kirchenzeitung. Chefredakteurin Sophie Lauringer serviert spannende Gäste, süße Erinnerungen und inspirierende Geschichten. Natürlich mit Kaffee und Kuchen. Und das Beste, auch Ordensleute sind immer wieder mit dabei. Schwester Christine Roth hat das Thema Spiritualität und einen Topfenstrudel im Gepäck. Pater Sandesch serviert Hundekekse und einen Wrap. Und der Augustiner Chorherr Elias Carr erzählt als gebürtiger Amerikaner über die Kirche seines Landmannes Papst Leo und serviert passend dazu Augustinerbier mit Laugenbrezel. Hier geht es um mehr als nur gutes Essen. Es geht um Glaube, Leben und das, was uns verbindet. Sonntagsjause, jeden Sonntag neu auf dersonntag.at/podcast. Wir sind jetzt hier im Augustinerkloster im Herzen von Wien. Gleich direkt angeschlossen die Hofburg und gleich daneben auch die Albertina oder die Staatsoper. Also wir sind da wirklich, wirklich im Zentrum von Wien. Die Augustinerkirche ist sehr bekannt, auch aus der Geschichte, also ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Die kaiserliche Hofpfarrkirche früher, Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef wurden hier vermählt und auch Maria Theresia hat ihren Franz Stephan hier geheiratet in der Augustinerkirche.
Und Napoleon, allerdings stellvertretende Hochzeit.
Und man kennt auch die Loretto-Kapelle, die Herzgruft der Habsburger, das ist auch noch sehr bekannt. Und natürlich auch die berühmten Kirchenkonzerte, die sie hier abhalten an Sonn- und Feiertagen, wenn ich es richtig.
Also wir sprechen da eher nicht von Konzerten, sondern von Kirchenmusik, weil die Hochämter, die mit Chor und Orchester gestaltet sind, sind ja keine Konzerte. Wir verstehen den Chor, das Orchester als Teil der Gottesdienstgemeinde. Das heißt, die sind nicht einfach da und spielen da ein Konzert oder konzertante Messe, sondern die beten tatsächlich. Und die Menschen, die zuhören, schwingen mit ihren Herzen ein. Und wenn man ein Hochamt bei uns kennt, es werden Lieder von der Gemeinde gesungen, aber natürlich das Ordinarium, weil es eben von den Komponisten, von den Wiener Klassikern eben auch so vorgegeben ist, singt im Chor und Orchester gemeinsam.
Also heilige Messe mit besonders schöner Kirchenmusik, ja. Und dafür ist sie auch berühmt. Ja. Genau. Wie lebt es sich als Augustiner hier in Wien, an so einem geschichtsträchtigen Ort? Und können Sie uns einen Einblick in Ihre Ordensgemeinschaft hier in Wien geben und Ihr Wirken? Wie viele sind Sie, was machen Sie, wo sind Sie überall tätig? Erzählen Sie uns ein bisschen.
Wir sind momentan, ich sage immer, 3,5 Augustiner. Der Pater Matthias ist der Regionalvikar gegenwärtig und der Pfarrer der Augustinerkirche. Dann haben wir den Pater Nikolaus, der ist Berufsschullehrer für Religion. Und er ist Berufsschuldirektor in der Sparakademie, das ist eine private Berufsschule der Firma Spar, früher war es die Meindl-Akademie. Und dort unterrichtet er aber Kulturpflege, da gibt es keinen Religionsunterricht, seit, glaube ich, 1958. Und das Besondere an der Schule ist, es sind ein Haufen Nationalitäten da, ich weiß jetzt nicht wie viele, und auch viele Sprachen, und natürlich auch viele Religionsbekenntnisse oder auch Nichtbekenntnisse. Aber alle nehmen an dem Fach Kulturpflege teil, wo sie aber auch über die Religionen lernen. Also ganz spannend und eigentlich auch zutiefst augustinisch. Was auch der Papst gestern gesagt hat, man darf niemanden mit Gewalt oder so missionieren versuchen, sondern wenn, dann überzeugen durch das eigene Leben. Und da geht's einfach darum, dass Menschen, Kulturen miteinander in einen Dialog treten können. Und es ist hochspannend mit Auszubildenden, die eigentlich so im Blickfeld der Kirche kaum vorkommen. Und von daher, der Pater Matthias ist da auch Lehrer für einen Tag in der Woche. Deutsch, glaube ich, unterrichtet er. Ja, und dann, ich bin heute Prior des Klosters und ich war lange Zeit Pfarrmoderator im Weinviertel und seit wir Pfarrverband sind, Pfarrvikar. Das heißt, ich pendle momentan zwischen Wien und Aspersdorf im Pfarrverband Kleinmariat Reichen, Hollerbrunn und drei weitere Pfarrer stellen den da hin und her.
Und wer ist der Halbe?
Genau, dann haben wir noch unseren Halben, der ist allerdings länger als ich, von der Körpergröße her. Der ist momentan ein Offiziat in einem bayerischen Kloster und der kommt dann zu Augustinus am 28. August wieder zurück, um dann seine zeitlichen Gelübde abzulegen. Und der wird dann studieren. Und ja, dann schauen wir weiter.
Jetzt haben Sie da sehr, sehr viele Aufgaben aufgezählt. Und wir haben auch vorher gehört, die Gemeinschaft ist in der Regel des heiligen Augustinus gut festgehalten. Wie gelingt Gemeinschaftsleben, wenn man so im Einsatz ist, wie Sie es gerade geschildert haben?
Also wir müssen schauen, dass wir eine Zeit auch für uns gemeinsam haben. Und irgendwann einmal haben wir gespürt, wir sind ständig unterwegs und irgendwo die Gemeinschaft leidet darunter. Jetzt haben wir den Freitagabend prinzipiell einmal für uns blockiert. Es lässt sich nicht immer durchziehen, aber weitestgehend. Und wir merken auch, wie wichtig es ist, dass wir Zeit für uns haben. Wo wir dann verschiedenes unternehmen, entweder kochen oder wir gehen ins Kino oder wir machen sonst irgendwas, was einer vorbereitet. Mhm. Ansonsten müssen wir sehr flexibel sein. Und der Novize, der als Postulant eine Zeit lang bei uns im Haus gewohnt hat, da waren wir plötzlich vier, hat das ganze Haus, natürlich stellt ein Viertel des Konventes dann dar, total verändert. Das merkt man an den Gebetszeiten. Wir haben manchmal Mühe, dass wir gemeinsam beten. Also wir beten dann, wenn es irgendwie geht, Dienstag und Donnerstagabend die Festwoche und dann die Abendmesse gemeinsam. Wir beten, wenn es irgendwie geht, die Laudes gemeinsam, weil die Lehrer, die sind manchmal schon um 6:30 außer Haus, dann wieder um 7:30. Und also wir sind nicht, leider Gottes, darauf angewiesen, momentan vieles auch privat zu beten, aber was gemeinsam mit gemeinsam. Und jetzt hoffen wir eben dann, wenn unser Novize wieder zurück ist, ein einfacher Professor, dass dann das Gebetsleben da auch wieder, das Gemeinsame vermehrt möglich ist. Wir haben auch Interessenten, ein Kandidat wird im Sommer kommen, der wird nochmal sehr viel verändern und uns auch unser Leben mitgestalten, mitbestimmen. Ist eine Herausforderung, eine gewaltige Herausforderung einerseits, aber irgendwo auch eine Freude. Und vor allem uns Alte oder Ältere hält es halt, nicht mit der Älteste, uns hält es halt irgendwo beweglich und jung.
Ja, und gerade so einen neu dazukommenden muss man auch gut begleiten in die Gemeinschaft und in dieses Ordensleben auch gut einführen. Das braucht sicher auch Ressourcen.
Also es hat unser Leben sicher seinen Reiz, aber wenn man ein Klosterleben nur in Beschaulichkeit sucht, dann wird man es nicht finden.
Das höre ich raus, ja.
Aber es ist halt, wie soll man sagen, wir versuchen halt dann in dem Ganzen ein Gleichgewicht zu finden. Und es liegt ja auch in der augustinischen Spiritualität begründet, das ist sich mache ein Papst, er ist schwer aus der Ruhe zu bringen. Wir haben uns jetzt ängstigen lassen, wir sind nur drei. Ja, da käme Eibacker. Nein, wir sind drei und wir machen jetzt mit dem, was wir haben, das, was wir können.
Genau, das, was möglich ist.
Und es kommen dann Leute dazu. Und
jetzt auch bei den Interviews war es ja auch so. Also sie haben ja wirklich dann, ja, muss man Prioritäten setzen und arbeitet die Interviews ab, aber muss natürlich trotzdem schauen, dass das Alltagsgeschäft weiterläuft. Also wie Sie gesagt haben, Berufsschullehrer und Pfarrvikar, da muss man dann schon auch schauen, dass alles in Einklang gebracht wird und dass man die Ruhe bewahrt. Und ja, das ist offenbar auch sehr augustinisch.
Ja, aber das habe ich erst lernen müssen.
Wie lernt man das?
Eigentlich durch das Vorbild der Älteren. Mhm. Und je ruhiger die Älteren waren, desto mehr hat man sich eigentlich selber gefragt, warum regst du dich so auf? Ne? Oder warum, was macht dich so unruhig? Ne?
Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie sich für ein Leben als Ordensmann entschieden haben und ganz speziell ein Leben als Augustiner?
Es war eigentlich völlig unspektakulär. Ich hatte das große Glück, dass mein Leben begleitet war von Pfarrern, die wirklich gut waren. Sie waren streng, aber gut. Bedingt durch den Beruf meines Vaters waren wir dann auch zweimal im Ausland für ein Jahr, einmal in Nordafrika, einmal in Südamerika. Und in Südamerika bin ich dann auch eingeschult worden für ein Jahr. Und da war der Religionsunterricht freiwillig. Und dieser Priester hat damals schon einen großen Einfluss auch auf mich gehabt, weil ich bin am Nachmittag dann freiwillig zum Religionsunterricht gegangen, als kleiner Pimpf, alleine in einer riesigen fremden Stadt unterwegs gewesen. Und es hat mich einfach angezogen. Und es hat mich nie in Ruhe gelassen. Als wir dann nach Bayern zurückgekommen sind, war dann wieder der Dorffahrer prägend, der mich auch sehr gefördert, gefordert hat. Und aber in einer ganz feinen Weise. Und da hat sich irgendwo offensichtlich so in mir der Gedanke eingenistet, Priester wäre eigentlich auch was für dich. Natürlich hat es dann im Laufe der Zeit verschiedene andere Berufe gegeben, die man so anforciert hat. Aber am Ende der Realschule wären dann drei Berufe übrig geblieben und für alle drei hätte ich aber das Abitur gebraucht. Und mittlere Reife war zu wenig. Das war Priester, dann Braumeister. Allerdings hätte ich gern in Weihenstephan studiert. Und das dritte war dann bei der Bundeswehr. Und dann habe ich mich ja damals auf die Suche gemacht nach einer Schule, vorsichtshalber die Latein und Griechisch mit anbieten. Habe dann tatsächlich eine gefunden in Bayern. Und habe dann zwei Jahre Vorkurs gemacht mit Latein, 10 Stunden Latein, 8 Stunden Griechisch in der Woche und dann 11., 12., 13. ganz normales bayerisches Abitur. In dieser Zeit habe ich mich dann mit einer anderen Ordensgemeinschaft bekannt gemacht, wo es auch eine Brauerei gibt, München, St. Bonifaz, da gehört Kloster Andex dazu, das Andexer Bräu, der heilige Berg Bayerns. Und ich hatte damals mit dem Abt Odilo guten Kontakt. Allerdings an der Schule war ein Augustiner, der auch das Abitur noch gemacht hat aus Wien. Und mit dem bin ich dann nach Wien hergekommen, öfter mal. Und dann eigentlich ziemlich oft. Und dann bin ich da reingewachsen. Und dann hat sich die Frage nicht mehr gestellt, werde ich jetzt Benediktiner oder werde ich Augustiner? Es hat das Leben mich irgendwie angesprochen, der Umgang mit den Mitbrüdern angesprochen. Und warum Ordensmann? Ich möchte nicht allein leben. Und ich denke, in Gemeinschaft als Priester zu leben, ist ganz was anderes, als wenn ich irgendwo als Diözesanpriester alleine lebe. Und in Bayern, in der Diözese München und Freising, wo ich ursprünglich herkomme, da gibt es ja Pfarreien, die sehr abgelegen sind mitunter.
Und da ist man dann also
ich brauche die Gemeinschaft.
Einsam.
Und da ist man bei Augustinus natürlich gut aufgehoben. Und was bei Augustinus natürlich auch noch ansprechend war, die Freundschaft. Das habe ich eigentlich nirgendwo anders gefunden, dass bei den Brüdern von Freundschaft gesprochen wird. Und zwar der Freundschaft in Christus, nicht der Freundschaft im Sinn von Verbandlung, sondern wirklich in Christus, der mein Freund ist, der Freund des anderen ist. des anderen ist und der uns daher auch zur Freundschaft verbindet.
Meine letzte Frage, die ich mit habe, ist, wenn Sie jetzt Papst Leo den 14. treffen würden heute oder wenn wir wissen würden, er hört zu bei unserem Podcast, was würden Sie ihm sagen, was würden Sie ihm gerne mitgeben?
Ich würde ihm eigentlich nur den Wunsch mitgeben, dass der Herrgott ihn wirklich reichlich segnet, dass er ihm Kraft und Stärke gibt, dass er ihm all die Qualitäten, die er jetzt hat, erhält und die weiterhin auch stärkt. Weil ich bin überzeugt, so wie ich ihn auch jetzt erlebe, es wird gut. Und da habe ich keine eigenen Wünsche. Und ich musste immer, weil ich das ja öfter gefragt worden bin, welche Wünsche haben Sie an den Papst? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber all seine Verheißungen. Und ich denke, darauf kommt es an, dass Gott seine Verheißungen an uns erfüllt und dass wir sie auch an uns erfüllen lassen. Und dazu ist auch der Papst mit uns unterwegs.
Was für ein schönes Schlusswort, lieber Pater Dominik. Danke für diese Einblicke in die Augustiner, in die Ordensgemeinschaft, auch hier in Wien und weltweit. Danke für das schöne Gespräch auch über Papst Leo den 14. und Ihre Einschätzungen auch. Und Ihnen und Ihrer Gemeinschaft hier alles Gute.
Danke und danke auch Ihnen.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehre, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.